Er hat dann zum Beispiel zu mir gesagt, ja, die hat keine guten Absichten für dich. Die macht es nur, weil sie was Schlechtes für dich möchte. Das ist so schleichend passiert, dass ich das gar nicht realisiert habe, dass das irgendwie auch so eine Masche von ihm ist, mir jeden madig zu reden, sondern ich habe ihm geglaubt, was er mir gesagt hat. Er hat komplett über die Stränge geschlagen und hat dann aber so getan, als ob ich das Problem bin, wenn ich meine Grenze gesetzt habe. Und das war auch der Grund, warum ich oft nie meine Grenze gesetzt habe, weil sobald ich meine Grenzen gesetzt habe, wurde gefühlt irgendwie alles noch schlimmer. Ich war ja für ihn immer die Böse und auch für seine Familie immer die Böse. Ich war immer die Böse. Die, wo halt einfach sich nicht zu benehmen weiß, die, wo halt keine Erziehung hat, die nicht weiß, wie eine Frau überhaupt ist, obwohl ich alles gemacht habe. Und daraufhin ist er halt komplett ausgerastet, wie ich mich wagen kann, über einen anderen Mann zu sprechen mit meiner Freundin, und hat mich dann nachts aus dem Bett gezogen, hat mir Ohrfeigen gegeben und ich war komplett, ich wusste gar nicht mehr, wo hinten und wo vorne ist. Und dann ist auch noch mein Kind aufgewacht. Der hat dann sogar in der Kita erzählt, dass die Mama vom Papa gehauen wurde und geweint hat.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Ich bin Jennifer und begleite Menschen auf ihrem Weg aus destruktiven Beziehungsmustern. In diesem Podcast teilen Betroffene ihre persönlichen Geschichten, Geschichten, die oft viel zu lange im Verborgenen geblieben sind. Nach jeder Erzählung ordne ich zentrale Muster und Dynamiken ein, damit auch diejenigen, die solche Erfahrungen nicht selbst gemacht haben, die Auswirkungen besser verstehen und nachvollziehen können. Dabei verbinde ich fachliche Expertise, wissenschaftliche Erkenntnisse und eigene Erfahrungen. Es ist mir ein Herzensanliegen, über die Dynamik toxischer Beziehungen aufzuklären und Betroffene zu unterstützen. Jeder Mensch, dem ich mit meiner Arbeit helfen kann, indem ich Leid verkürze oder einen Ausweg aufzeige, bestärkt mich in meinem Engagement. In diesem Podcast sprechen wir offen über psychische und körperliche Gewalt. Wenn dich diese Themen belasten, höre die Folge bitte nicht alleine oder pausiere sie, wenn du merkst, dass sie dir zu nahe geht. Zum Schutz meines heutigen Gastes habe ich wie immer Namen und einige identifizierende Details geändert. Bevor wir aber mit der heutigen Geschichte beginnen, möchte ich noch etwas Wichtiges ansprechen. Vor kurzem hat mich eine E-Mail einer Hörerin erreicht, die sich intensiv mit der Folge von Melanie auseinandergesetzt hat. Sie wünschte sich, dass ich klarer darauf eingehe, dass zum Beispiel Messerangriffe, Würgen oder andere schwere körperliche Gewalt rechtlich als versuchter Totschlag oder versuchter Mord gewertet werden können, je nach Tatmotiv, Vorsatz und den Umständen. Diesen Hinweis nehme ich sehr ernst, denn sie hat absolut recht. Gewalt dieser Art ist strafbar. Sie ist niemals zu rechtfertigen und sie darf auf keinen Fall verharmlost werden. Solche schweren Vergehen sollten benannt und bestenfalls zur Anzeige gebracht werden. Gleichzeitig möchte ich erklären, warum ich in meinen Gesprächen nicht immer direkt kommentiere oder einordne. Ich möchte Raum schaffen, in dem die Geschichten ohne Unterbrechungen erzählt werden können. Und dabei ist es mir besonders wichtig, meinen Gästen niemals das Gefühl zu geben, sie hätten etwas falsch gemacht. Etwa weil sie geblieben sind, obwohl es gefährlich war, sie nicht früher gegangen sind und dergleichen. Der Weg aus einer toxischen Beziehung ist oft lang, geprägt von inneren Konflikten, von Angst, Schuldgefühlen und von Scham. Und auch das ist mir wichtig zu sagen. Auch psychische Gewalt ist Missbrauch. Auch sie ist nicht in Ordnung. Leider ist sie oft viel schwerer zu belegen und sie führt häufig zu unsichtbaren Verletzungen, die jedoch das Leben von Betroffenen ebenso wie ein anderer Angriff in einen davor und einen danach unterteilen und häufig extrem belastend sind und lange nachwirken können. Ich möchte daher an dieser Stelle ganz bewusst sagen, wenn du selbst von Gewalt betroffen bist, sei sie psychisch oder körperlich, dann musst du nicht weiter aushalten, was dir angetan wird. Du bist nicht allein. Es gibt Hilfsangebote, Es gibt Wege und es gibt Unterstützung. Es braucht oft viel Mut, den ersten Schritt zu gehen, aber du darfst ihn gehen. Du darfst dir Hilfe holen. Noch einmal vielen Dank an all die Nachrichten von euch, die sich zu den Podcast-Folgen in meinem Postfach finden und den zahlreichen Kommentaren auf YouTube. Ich freue mich sehr darüber und ich finde das toll, von euch zu lesen. Schickt mir also gerne weiter eure Anregungen und eure Kommentare. Und nun zur aktuellen Folge, in der Julia zu Gast ist und jetzt ihre Geschichte erzählen wird.
Ja, liebe Julia, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dass du bereit bist, deine Geschichte im Podcast zu erzählen. Lass uns doch damit beginnen, wie bei euch alles anfing. Magst du da erzählen, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war so die erste Zeit? Wie lief das alles ab?
Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf. Und ja, kann ich gern machen. Also, ich habe meinen Ex-Partner im Herbst 2021 war das kennengelernt. Und ich war davor lange Zeit alleine. Ich glaube, das waren 4, 5 Jahre. Und ja, keine Ahnung. Also es war halt, hat sich für mich alles perfekt angefühlt eigentlich. Ich dachte mir so, boah, das ist mein Traummann, dass ich das erleben darf, weil er war halt so offen und hatte eigentlich für alles Verständnis. Ja, und dann ging das eigentlich alles recht schnell. Also er war dann immer bei mir, hat immer bei mir übernachtet, ging dann zwar ab und zu mal so kurz wieder, also hat nie ganz hier gewohnt, aber ja, war eigentlich immer da. Und dann wurde ich recht schnell schwanger und wir haben dann islamisch geheiratet, also weil das halt für ihn sehr wichtig war. Und dann ging so alles bergab. Also das hat eigentlich damit angefangen, wo ich dann, also wo wir dann wussten, dass ich schwanger bin. Genau. Und dann sind halt so die ersten nicht so schönen Sachen passiert, die mich dann recht schnell so auf den Boden der Tatsachen gebracht haben und ich mir so dachte, okay, das ist wohl doch nicht mein Traummann und es ist doch nicht alles so toll. Wobei ich sagen muss, dass ich schon im Vorfeld, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ein ungutes Gefühl hatte. Aber ich dachte immer, das liegt daran, weil ich so lange alleine war und dass es für mich einfach ungewohnt ist, jetzt wieder mit einer Person so innig zu sein, weil ich habe mich nur mit mir selber und mit meiner Selbstliebe und alles beschäftigt. Ja, und so ist es dann halt von sich gegangen und war halt doch nicht so schön.
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz auch ein Stückchen zurückgehen, dass du noch mal ein bisschen genauer beschreibst, was war denn an ihm das Interessante, was hat dich angezogen, was war toll an ihm, dass du dann, obwohl das Bauchgefühl manchmal gesagt hat, irgendwie ist hier doch was merkwürdig, dass du schwanger geworden bist, dass ihr geheiratet habt, dass du ihn in dein Leben gelassen hast. Was war das, was dich angezogen hat?
Er war so liebenswert, also er war auch so offen und ja, man hat einfach so gedacht, boah, der liebt mich richtig doll und kümmert sich um mich und ihm ist wichtig, wie es mir geht. Ja, er war offen einfach auch. Also er hatte für alles Verständnis, wenn man sich so unterhalten hat, über die Vergangenheit, hat mich gesehen, also mich, so wie ich halt bin. Und das hatte ich halt davor nie. Also es war halt nicht so oberflächlich wie sonst die Begegnungen, die ich halt hatte mit Männern. Und das hat mich halt irgendwie, das fand ich halt irgendwie bewundernswert und schön. Genau, und deshalb habe ich da dann eben mein schlechtes Bauchgefühl ignoriert, weil ich es auch irgendwie in eine ganz andere Richtung gedeutet habe, ne? Ja.
Okay, und wie lief es dann weiter, als du schwanger wurdest? Du hast gesagt, da hat sich das dann relativ schnell geändert, sein Verhalten sich geändert. Was ist da passiert?
Ja, also das Erste war, er hat mir dann erzählt, dass er schon mal eben islamisch verheiratet war. Das war sowas, was ich halt nicht wusste, was er mir nicht erzählt hat. Und da dachte ich mir dann schon, okay, also warum erzählt man das erst dann, wenn eine Person eigentlich quasi nicht mehr weglaufen kann, sondern halt man eine Bindung hat wegen dem Kind dann, das ja dann eben schon in meinem Bauch war. Und er war halt aggressiver, also so. Wenn was nicht so funktioniert hat, wie er das wollte, ist er halt direkt in die Luft gegangen. Oder das erste richtig schlimme Ereignis, was war, an das ich mich jetzt noch erinnere, war, ich habe ihm Frühstück gemacht und ich habe sein Ei falsch gekocht. Und dann ist ein riesen Streit ausgebrochen, weil das Ei nicht so war, wie er es haben wollte. Und damit hat eigentlich alles richtig schlimm angefangen. Ich habe dann auch zu ihm gemeint, im Vorfeld schon, bevor wir überhaupt uns islamisch haben trauen lassen, dass ich das halt nicht mehr möchte. Aber ich habe mich irgendwie wie in so einem Teufelskreis gefühlt, aus dem ich jetzt nicht mehr rauskomme. Und dachte mir, ja, okay, vielleicht sind es auch die Hormone, mir ging es auch nicht gut, ich war sensibel. Und da war dann auch kurz nachdem wir islamisch geheiratet haben, also habe ich mich dann auch wieder getrennt, weil das alles irgendwie, das war für mich so einengend und ich dachte irgendwie wirklich, ich komme nicht mehr raus, mir fehlt die Luft, weil halt seine Art und Weise so einnehmend war, dass mir die Luft abgeschnürt wurde, so, ne? Ja.
Wie hat sich das genau gezeigt, Julia?
In seiner Art und Weise, wie er mich dann halt behandelt hat, ne? Also das war halt ein kompletter Gegensatz zu dem, wie es am Anfang war. Also er war, wie ich schon gesagt habe, aggressiv, bestimmend. Er dachte, ich gehöre jetzt ihm. Er war richtig einnehmend und ja, genau.
Also du hast Freiheiten, die du vor der islamischen Trauung hattest, danach nicht mehr.
Das ist jetzt gar nicht unbedingt, weil zu der Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe, war Corona. Das heißt, wir waren sowieso eigentlich nur zu Hause und konnten nicht wirklich was machen. Deshalb habe ich da jetzt gar nicht so eine große Veränderung gespürt. Aber das war einfach seine Art und Weise. Wenn ich was Falsches gesagt habe, was ihm nicht in den Kragen gepasst hat, dann hat es mich spüren lassen. Indem er einfach nicht mehr mit mir geredet hat oder sauer auf mich war oder mir immer die Schuld für alles gegeben hat. Also solche Sachen waren das. Und das hat auch klein angefangen und irgendwann wurde das riesengroß. Also das Gefühl wurde immer stärker, dass ich eigentlich die Person bin, die falsch ist, ne, in seinen Augen. Ich war dann auch später die nicht gute Frau. Die böse deutsche Frau. Weiß einfach nicht, wie man sich benimmt als Frau. Ich gebe für meinen Mann nicht genug. Ich bin dumm. Ich kann nicht kommunizieren. Also alles, was war, hat er auf mich abgewälzt, dass es meine Schuld ist. Ne? Und das wurde halt auch von Zeit zu Zeit immer mehr. Genau.
Julia, kannst du vielleicht für die Zuhörenden, die sich jetzt mit der islamischen Eheschließung nicht so auskennen, einmal erläutern, was das bedeutet? Also hat das vor dem deutschen Staat eine Gültigkeit oder habt ihr auch standesamtlich geheiratet? Welche Auswirkungen hat diese islamische Eheschließung?
Also eigentlich, jetzt bei uns in Deutschland, ist es nicht rechtskräftig für irgendwas. Also man kann sich vorstellen, wie wenn wir jetzt hier in die Kirche gehen. Es gibt ja bei uns auch Leute, die in die Kirche gehen und sich trauen lassen. Du heiratest quasi vor Gott. Und genauso ist es halt im Islam auch, dass man einfach ein Hodja bestellt zu sich nach Hause und da wird man halt getraut, wie wir Deutschen oder wir christlichen Leute in der Kirche getraut werden, vorm Pfarrer. Und es ist einfach nur eine Trauung vor Gott. bei uns eigentlich wie eine Verlobung. Ich denke, man kann es mit einer Verlobung gleichsetzen. Also es hat jetzt nicht irgendwelche Auswirkungen wie jetzt eine standesamtliche Trauung. Und standesamtlich waren wir auch Gott sei Dank nicht getraut, nee.
Und du hattest gesagt, dass du dich kurz nach dieser islamischen Trauung von ihm auch wieder getrennt hast. Wie lief das ab? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Ja, also wie gesagt, ich hatte dann halt so ein beklemmendes Gefühl. Ich habe mich gar nicht mehr in meiner Haut wohlgefühlt und mir hat die Luft zum Atmen gefehlt und dann habe ich mich getrennt. Und ja, das war eine schwierige Zeit für mich. Also man muss sich vorstellen, ich war schwanger. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Ja, und dann ging eigentlich so das Drama erst richtig los. Also er hat sich dann Zugriff zu meinem Apple-Account gemacht, genau, verschafft. Und hat die ganzen Sachen eben, also ich hatte dann keinen Zugriff mehr auf meine E-Mail-Adresse. Er konnte mich dann über den Apple-Account orten, hat meine Passwörter und so geändert, dass ich nirgendwo mehr reinkam. Genau. Und so konnte er dann eben auch sehen, weil er mich geortet hat, dass ich mich abends mal mit einem Bekannten getroffen habe, eben um mit ihm über die Situation zu sprechen, weil ich mit niemand anderen sonst sprechen konnte. Also weder mit meinen Freunden noch mit meiner Familie. Ich habe einfach eine neutrale Person gebraucht, mit der ich drüber sprechen kann, die vielleicht auch den Blick eines Mannes hat. Genau, und mit dem habe ich mich dann an einem Abend getroffen und ich habe dann nur gemerkt, dass er mich halt ständig angerufen hat und ich habe ihn immer wieder weggedrückt und weggedrückt. Und als ich dann daheim war, hatte ich zurückgerufen und da hat er mir dann eben gesagt, dass er genau weiß, wo ich war und dass ich mich da schwanger mit einem Typen getroffen hätte und mit dem Sex gehabt hätte und solche Sachen. Genau, und zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch gar nicht, woher er das weiß. Also ich dachte erst irgendwie, er hat mir irgendwas ins Auto oder ich kenne mich auch mit solchen Sachen nicht aus. Ja, also man kennt sowas vielleicht aus irgendwelchen Geschichten oder aus dem Fernsehen. Und ich habe dann in meinem Handy rumgeschaut und habe dann tatsächlich gesehen, dass mir von Apple eine SMS gesendet wurde. Nachts und wusste dann, okay, ich war das sicherlich nicht, weil das ist eine Uhrzeit, wo ich gar nicht mehr wach bin und habe dann aufs Datum geschaut und es war dann genau zu dem Zeitpunkt, wo wir noch zusammen waren und dann wusste ich, dass er mich darüber eben stalkt oder halt sieht, wo ich bin, ja. Und ich bin dann zur Polizei gegangen und habe das da eben zur Anzeige gebracht, dass er halt eben meine ganzen Daten geändert hat. Und dass er mich halt auch ortet, ja. Und habe dann da auch zur Anzeige gebracht, weil er mir gedroht hat, er bringt mich und das Kind um. Und genau, da musste ich dann damals aufs Gericht gehen und eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirken. Und dann durfte er sich halt erstmal nicht mit uns in Kontakt setzen.
Stand das im Zusammenhang mit der Trennung, dass er gedroht hat, dich und das Kind umzubringen, oder gab es da einen anderen Kontext?
Ja, also das stand im Zusammenhang mit der Trennung. Er wollte nämlich auch, als ich dann schwanger war, dass ich zu seinen Eltern ziehe. Also er wollte mich komplett einnehmen und glaube ich einfach, dass er die Kontrolle über alles hat, mich hier aus meinem Umfeld nehmen und einfach zu sich so verlagern eigentlich, ne? Ja, genau.
Wie kann ich mir diese Situation vorstellen, Julia, dass er dir damit gedroht hat, euch zu töten? Wie ist das abgelaufen? In welchem Kontext hat er das gesagt? Oder war das am Telefon? Habt ihr euch da getroffen, gesehen?
Nee, das war am Telefon. Am ewig nicht gesehen. Und dann hatte er ja die einstweilige Verfügung. Also er durfte sich mir nicht nähern, aber er durfte mich auch nicht kontaktieren. Er durfte auch nicht Dritte kontaktieren, weil er nämlich auch Bekannte von mir, die ich einfach kannte, die er auf meinen sozialen Netzwerken gesehen hat, angeschrieben hat und über mich ausgefragt hat und irgendwelche Sachen erzählt hat. Also ich hatte mit ihm persönlich gar keinen Kontakt mehr. Alles, was dann passiert ist, war übers Telefon auch die Drohung, dass er uns halt umbringt. Oder er hat auch gesagt, ich soll auf meinen Sohn aufpassen, wenn er auf der Welt ist, weil er kennt überall Leute und er bringt ihn weg von hier. Und dann sehe ich ihn nie wieder. Ja, genau. Also das waren halt lauter so Vorfälle, die ich dann halt da zur Anzeige gebracht habe, weil ich einfach Angst hatte. Also ich wusste nicht, ist es jetzt nur aus Wut gesagt oder sagt man sowas überhaupt aus Wut? Ich persönlich bin jetzt nicht ein Mensch, der sowas aus Wut sagt. Und ich wusste es nicht einzuordnen. Dadurch, dass, also das war für mich richtig schlimm. Ich wache eines Morgens auf und ich sehe, ich habe auf meine sozialen Medien keinen Zugriff mehr. Ich kann nicht in meine E-Mail-Adresse gehen. Ich kann nicht mich in mein Online-Banking einloggen. Und ich denke mir so, dem Mensch, dem ich sowas nicht zugetraut habe, der hat einfach von heute auf morgen meine ganzen Sachen lahmgelegt. Wie weit geht der noch? Ne, also ja.
Das heißt, dass ich das noch mal kurz für mich zusammenfasse. Ihr seid zusammengekommen, du bist schwanger geworden, ihr habt islamisch geheiratet, kurz danach hast du dich getrennt. Und kurz bevor du dich getrennt hast, hat er all diese Konten von dir gehackt, um die dann lahmzulegen und dich orten zu können nach der Trennung. Du hast die einstweilige Verfügung beantragt und auch erwirkt und er durfte sich nicht nähern. Und hat dir dann am Telefon gedroht, dich und das Kind umzubringen. Das heißt, da war das Kind auch dann schon geboren.
Noch nicht.
Das ungeborene Kind. Und also es war
Genau.
sein Kind, sein Sohn, richtig?
Genau, ja.
Ja.
Genau. Und dann waren wir eine Zeit lang auch, ich glaube, dann war sogar eine Verhandlung. Wir hatten, glaube ich, sogar eine Verhandlung wegen diesen ganzen Sachen, die waren. Und wegen der einstweiligen Verfügung, genau, da hat man nämlich eine Verhandlung, wie lang die besteht und so weiter. Und da haben wir uns dann das erste Mal wieder gesehen. Und frag mich nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich kam wieder mit ihm zusammen. Also irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo wir uns wieder angenähert haben. Ich kann auch gar nicht mehr detailliert sagen, wie es passiert ist. Ich bin ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich Sachen so gut verdränge, die fallen mir einfach nicht mehr ein. Ich weiß nicht, ob es ein Schutzmechanismus ist oder was das ist. Es fällt mir nicht mehr ein oder es fällt mir dann ein, wenn ich mit Freunden oder mit meiner Familie drüber spreche, immer wieder so Details, wo ich mir so dachte, okay, das ist ja auch passiert. Deshalb, ich kann dir jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie wir uns wieder angenähert haben oder was da passiert ist. Wir haben uns auf jeden Fall wieder angenähert und wir kamen wieder zusammen.
Es war nach der Verhandlung, sagtest du.
Genau.
Weißt du noch das Ergebnis dieser Verhandlung?
Also da wurde einfach nur über diese einstweilige Verfügung gesprochen und ich hatte ihm nämlich während dieser einstweiligen Verfügung hatte ich ihm mal über WhatsApp eine Nachricht geschrieben, dass ich halt, also dass er trotzdem der Papa des Kindes ist und ich halt möchte, dass er zu dem Kind Kontakt hat, wenn es auf der Welt ist und so weiter. Und solche Themen wurden da eigentlich thematisiert, weil er das halt angebracht hat und damit darstellen wollte oder zeigen wollte, dass ich mich eben nicht an die einstweilige Verfügung gehalten habe, weil ich ihm das geschickt habe. Aber die Richterin, die hat das, also hat mich eigentlich ganz gut verstanden. Also die, ja, sie hat auch gesagt, eine Verlängerung der einstweiligen Verfügung macht halt nicht wirklich Sinn, weil ja das Kind jetzt kommt. Also ich war da dann schon hochschwanger. Und man müsste ja dann, also Man würde die immer wieder brechen, wenn man dann nur fragt, hey, wie geht's dem Kind oder hey, wie geht's dir oder wie war die Geburt und so weiter. Also hat man es dann einfach halt sein lassen und hat ihn halt verwarnt. Also er hat dann da auch schon ganz schön eine auf den Deckel bekommen von der Richterin, weil sie dann halt auch zu ihm meinte, so benimmt man sich halt nicht, also einer Frau gegenüber und so weiter. Genau, also das war dann erstmal weg sozusagen. Und so haben wir uns dann auch, wie gesagt, ich war dann hochschwanger. Ja, wir waren dann wieder immer mehr in Kontakt, haben halt miteinander gesprochen und so weiter, haben uns dann mal wieder getroffen, dann war er hier. Dann habe ich mich dazu entschieden, dass er doch mit zur Geburt gehen soll, weil das war ja für mich, also ich war da 24, ja, also das, egal, glaube ich, wann man sein erstes Kind bekommt, das ist einfach auch ein Schlag ins Gesicht, wenn es dann halt so läuft, ja, also du fühlst dich einfach alleine, du bist unsicher, du hast Angst, es ist eine komplett neue Situation. Und irgendwie hat mich das halt wieder zu ihm hingezogen. Und bei ihm war es halt auch so, er war halt auch unheimlich charmant. Also er war nicht immer böse und hat geschrien oder keine Ahnung was. Ja, also er war auch charmant und wusste genau, was er sagen soll oder wie er mir den Halt gibt, den ich halt brauche. Ja, und genau, und dann kamen wir wieder zusammen und dann kam unser Sohn auf die Welt. Und ja, kurz danach hat aber eigentlich alles wieder angefangen. Also wieder dieselben Sachen. Ich war dann im Wochenbett und eigentlich hat sich keiner darum oder dafür interessiert, wie es mir geht. Seine Familie war dann da gesessen, am besten jeden Tag. Und ich war gerade mal, also ich bin direkt nach der Geburt nach Hause. Ich hatte keine Sekunde Ruhe oder konnte mich ausruhen, habe dann schon da den Besuch empfangen, gewaschen, für ihn gekocht, weil er es nicht hinbekommen hat oder sich dann darüber aufgeregt hat, wenn ich dann nicht gekocht habe. Und ja, so hat sich das halt irgendwie alles wieder, ist wieder ins alte Muster gegangen, ja, also ich sollte alles machen, er nichts. Ich kann mich noch erinnern, eines Nachts bin ich aufgewacht und ich hatte extreme Bauchschmerzen. Mir ging es überhaupt nicht gut. Und ich habe ihn dann geweckt und habe ihn darum gebeten, dass er doch dem Kleinen die Flasche gibt, weil ich auch nicht stillen konnte. Also ich konnte einfach nicht stillen. Ich habe abgepumpt wie eine Verrückte, aber ich konnte einfach nicht stillen. Also es kam keine Milch. Ja, warum auch, ne? Also muss man sich nur die Situation anschauen. Auf jeden Fall habe ich ihn geweckt und habe ihn eben darum gebeten, dass er dem Kleinen die Flasche gibt. Und er meinte dann zu mir, nö, das ist jetzt dein Problem, dass es dir schlecht geht. Musst du halt schauen, wie du es machst. So. Und es waren halt immer wieder so Situationen, wo er mir es gedrückt hat, wenn ich mich nicht richtig seiner Meinung nach verhalten habe als Frau, ne, wie er das so sieht. Genau.
Du hattest vorhin gesagt, bei der ersten Trennung, du hast dich mit einem Bekannten getroffen, weil du mit deinen Freunden darüber nicht sprechen konntest oder wolltest. Wie ist denn das zustande gekommen? Was haben die auch nach der Trennung gesagt? Was haben die gesagt, als du wieder mit ihm zusammengekommen bist? Also wie hat dein Umfeld auf all das reagiert?
Ja, eigentlich nicht. Also eigentlich nicht groß drauf reagiert. Ich muss dazu sagen, ich hatte in der Zeit immer, wenn ich mit ihm war, zu meinen Freunden eigentlich kaum Kontakt, weil für ihn war immer jeder schlecht. Also jeder, den ich kannte, war schlecht. Also er hatte an jedem irgendwie was auszusetzen. Und das heißt, eigentlich die einzige Person, mit der ich immer geredet habe, war meine Mama. Und ja, sie hat halt, was soll sie sagen? Also, ne, sie möchte für mich nur das Beste und hat halt zu mir gesagt, du musst das selber wissen, das ist dein Leben. Aber pass auf, sie hat immer beide Seiten gesehen, ja. Also sie hat mir gesagt, wenn du mit ihnen wieder zusammenkommst, sei einfach vorsichtig. Setz deine Grenzen, lass es dir nicht gefallen. Aber ob es gut wird, bezweifle ich, ja. Aber sie hat halt jetzt nie irgendwie gesagt, ja, oder mich vor eine Wahl oder so gestellt. Ja, also sie war halt immer für mich da und hat halt das akzeptiert. Also die Entscheidung akzeptiert, die ich getroffen habe in dem Moment. Genau, und mit meinen Freunden habe ich eigentlich so gut wie gar nicht drüber gesprochen, bis zu dem Zeitpunkt zumindest, ne?
War das für dich okay, dass er auch deine Freunde schlecht gemacht hat, dass da immer irgendwas nicht passte? Hast du die gar nicht vermisst in deinem Leben oder haben sie dich vermisst?
Doch, doch, sehr. Also, aber irgendwie ist das auch alles so langsam passiert, es ist so schleichend passiert, dass ich das gar nicht realisiert habe. Also ich realisiere das jetzt, aber ich habe das da nicht realisiert, dass das irgendwie auch so eine Masche von ihm ist, mir jeden madig zu reden, sondern ich habe ihm geglaubt, was er mir gesagt hat, weil er hat dann zum Beispiel zu mir gesagt, ja, die hat keine guten Absichten für dich. Die macht es nur, weil sie was Schlechtes für dich möchte. Oder wenn ich ihm dann mal was erzählt habe, dieses, ja, siehst du, ich habe es dir doch gesagt, die will nichts Gutes für dich. Ich habe dir doch gesagt, das ist doch eh keine gute Freundin. Das ist kein guter Einfluss, wie die sich benimmt. Oder so benimmt sich keine Frau. Und so war das dann halt irgendwann für mich so. Keine Ahnung, er hat mir halt auch immer so gesagt, ja, wenn man eine Familie hat, dann hat man nur noch seine Familie. Und ich habe es irgendwie angenommen. Also ich habe ganz viele Sichtweisen angenommen irgendwie. Ja. Genau. Jetzt weiß ich es, aber zu dem Zeitpunkt war das so ein schleichender Prozess, den ich gar nicht wahrgenommen habe. Ja.
Und wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, nach der Entbindung wart ihr wieder zusammen und es ist dann aber auch relativ schnell wieder in diese alten Muster gekippt bei ihm.
Ja, genau. Das war dann so, dass es halt immer häufiger und stärker eskaliert ist. Also da war dann zum Beispiel auch so ein Vorfall, wie dass er mir ins Gesicht gespuckt hat im Streit. Und irgendwann habe ich dann halt wieder die Reißleine gezogen. Also es war bei mir immer irgendwie so, ich habe mir ganz viel gefallen lassen, ganz viel geschluckt, ganz viel nicht gesagt. Und irgendwann hat es dann immer so einen Punkt erreicht, wo das Fass dann komplett übergekocht ist. Und dann habe ich wieder die Reißleine gezogen. Aber ich habe es nie wirklich zu 100% geschafft, davon loszukommen. Also ich bin immer wieder zurück, weil ich immer wieder an mir selber so gezweifelt habe und dachte, okay, vielleicht bist doch du schuld. Genau, und dann war es eben so, dass wir dann so einen begleiteten Umgang hatten, weil ich gesagt habe, ich möchte ihm den Kleinen nicht mitgeben. Erstens, weil er mir schon in der Vergangenheit oft genug gesagt hat, was er eben macht, wenn ich nicht so tanze, wie er das möchte, oder, ne?
Was war das, dass er das Kind umbringt? Ist das diese Sache oder was gab es da noch?
Ja, genau, also halt, ne, dass er ans Umbringen habe ich jetzt gar nicht mehr unbedingt gedacht, aber für mich war halt so dieses, er hat mir immer, wenn er sauer auf mich war, Dinge gedrückt, die mich verletzen. Und ich hatte halt einfach Angst, dass er ihn nicht mehr bringt, so wie er es halt auch gesagt hat, ich bringe ihn weg, ne? Und ja, es waren dann halt, bevor wir mit dem Jugendamt diesen begleiteten Umgang hatten, war es halt auch so, dass ich mich schon mit ihm getroffen habe, dass er das Kind auch sehen kann, also den Kleinen sehen kann. Aber es war dann halt so, dass wir waren zum Beispiel einmal im Park spazieren und der Kleine hatte da halt gequengelt und ich habe zu ihm gesagt, gib ihn mir bitte wieder zurück. Und dann meinte er, nö, ich gebe ihn dir nicht mehr. Und ich wurde dann voll hysterisch und habe gesagt, gib ihn mir jetzt bitte wieder zurück, weil er hatte ja auch zum Kind nicht wirklich eine Bindung. Ja, also er war die ersten Wochen nach der Geburt da, das waren, glaube ich, 2, 3 Wochen. Und dann hat er ihn halt mal gesehen. Der Kleine kannte nur mich, ja, also ich war seine eigene Bezugsperson. Und er wollte mir dann das Kind per Du nicht mehr geben, bis ich die Polizei angerufen habe. Und als er dann gemerkt hat, ich mache ernst, hat er ihn mir wieder gegeben und hat so getan, als ob ich das Problem bin. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass ich den Kleinen wieder haben will. Ich inszeniere jetzt nur eine Show, um ihm zu schaden. Also das waren halt immer solche Sachen. Er hat komplett über die Stränge geschlagen und hat dann aber so getan, als ob ich das Problem bin, wenn ich meine Grenze gesetzt habe. Und das war auch der Grund, warum ich oft nie meine Grenze gesetzt habe, weil wenn, sobald ich meine Grenzen gesetzt habe, wurde gefühlt irgendwie alles noch schlimmer. Ne? Also ja, und dann nach dem Vorfall war es so, dass ich gesagt habe, nee, also das mache ich jetzt nicht mehr. Und habe mich dann halt mit dem Jugendamt in Verbindung gesetzt und da hatten wir dann über so eine Organisation einen begleiteten Umgang. Das war, ist auch alles ganz gut verlaufen. Da war der Kleine dann inzwischen eins und dann sind wir wieder zusammengekommen. Ja.
Weißt du da noch, wie das ablief?
Ja, also der, mein Sohn hatte dann seinen ersten Geburtstag und wir haben den dort gefeiert. Bei dieser Organisation, die halt eben die Umgänge begleitet. Und er hatte mich dann im Vorfeld schon ein paar Mal gefragt, ja, ob er nicht zum Geburtstag zu uns kommen darf. Und ich habe immer gesagt, nein, und habe mich aber irgendwie auch schlecht gefühlt, weil ich ja für mein Kind eigentlich auch will, dass die Eltern am Tisch sitzen können, ja, und man zusammen feiern kann. Und ja, mein schlechtes Gewissen war dann irgendwie so groß, dass ich dann zu ihm meinte, ja, okay, du kannst dann in der Früh zu uns kommen, dann feierst du, ich und mein Sohn zu dritt zusammen und am Nachmittag kommen dann die anderen Gäste. So, also die, ich konnte auch nicht seine, also ihn und meine Familie zu dem Zeitpunkt an den Tisch setzen, weil die halt einfach noch komplett schockiert dann von allem war, weil sie inzwischen auch wussten dann natürlich, was halt alles vorgefallen ist. Genau, und dann am Geburtstag, ja, wir haben ihn schön gefeiert. Das war ein echt schöner Vormittag. Er war halt wieder super hilfsbereit, charmant, hat sich entschuldigt für die Sachen, die halt alle schon waren und keine Ahnung. Ja, und dann habe ich mich da halt irgendwie wieder einlullen lassen. Und wir haben dann immer wieder öfter was gemacht. Wir haben uns getroffen, sind zusammen im Park spazieren gegangen mit dem Kleinen oder haben sonst irgendwelche Unternehmungen gemacht. Und dann hat sich das halt irgendwie ergeben, dass wir dann wieder zusammenkamen.
Konntest du in diesen Momenten auch diese Dinge vergessen für dich, die davor passiert sind? Also dir ins Gesicht zu spucken, dir das Kind nicht wiederzugeben, bis du die Polizei rufst und dann bist du das Problem. Oder auch alleine die Drohung, ich bringe euch beide um. Wie kannst du oder konntest du das ausblenden?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also es war schon so, dass mir immer wieder Sachen hochkamen, aber irgendwie war ich so sehr damit beschäftigt, besser zu sein. Also ich bin Mensch. Ich möchte immer gut sein. Also ich möchte in allem, was ich mache, gut sein. Ich möchte in meinem Beruf gut sein. Ich möchte als Mama gut sein. Ich möchte dann als Partnerin gut sein. Und irgendwie war ich so sehr damit beschäftigt, für ihn gut zu sein, weil ich ja immer irgendwo dachte, ich bin das Problem. Also ich wusste irgendwie im Kopf schon, wenn ich so rational gedacht habe, du bist nicht das Problem. Aber irgendwo war auch sowas, wo ich dachte, okay, vielleicht ist doch, bin doch ich das Problem. Und als wir dann zusammenkamen, lief es schon eine Zeit lang gut, aber es hat immer wieder von vorne angefangen. Es war nicht immer so auf dem höchsten Level mit Anspucken und so weiter, aber es war eigentlich schon so, weil wir waren dann bestimmt 2 Jahre wieder zusammen. War schon so, dass ich eigentlich die ganze Zeit beschäftigt war, ihn zu besänftigen, weil es war eigentlich fast jeden Tag was. Also wenn er dann schlecht gelaunt war, dann hat er mit mir rumgestritten, ich war dann mit dem Kind beschäftigt, ich habe dann auch wieder das Arbeiten angefangen. Also als mein Kind dann 1 Jahr alt war, bisschen was über 1 Jahr, habe ich wieder das Arbeiten angefangen. Also ich war irgendwie in so einem Hamsterrad. Und habe halt einfach die ganze Zeit gemacht, habe nicht geschaut nach links oder rechts oder was war. Mir kamen schon immer wieder diese Sachen hoch, gerade wenn dann wieder was war. Und ich dachte mir für mich so, will ich das? Aber ich dachte mir auch irgendwie, wir haben jetzt so viel geschafft und wir sind jetzt wieder zusammen. Jetzt, also, was soll uns noch aufhalten, so, ne? Und es war, ja, es war dann halt so, dass, also er hat auch regelmäßig Cannabis konsumiert und ich hatte auch irgendwo Mitleid. Also er war dann zum Beispiel aggressiv, dann hat er was geraucht, dann war er wieder besänftigt und er hat es dann auch oft darauf geschoben, ja, aber du weißt doch, wie ich bin, wenn ich nichts rauche, dann bin ich, dann habe ich mich nicht im Griff und keine Ahnung, ich habe das dann einfach mit sowas entschuldigt. Also ich hatte für ihn zu viel Verständnis und habe das alles entschuldigt. Mit irgendwelchen Sachen. Ja.
Warum war das für dich so wichtig, dass diese Beziehung funktioniert? Kannst du das greifen?
Ja, ich glaube, weil ich einfach mir das immer gewünscht habe. Also ich hatte halt eine Wunschvorstellung im Kopf. So, okay, du hast irgendwann mal Kinder, einen Mann und keine Ahnung. Das war halt meine Wunschvorstellung im Kopf. Und ich wollte die halt um keinen Preis loslassen oder aufgeben. Also ich habe mich immer wieder daran geklammert, weil es für mich irgendwie im Kopf, ich wollte nicht da einen Cut machen und ich hatte dann auch immer so diese Gedanken, okay, wenn du dich jetzt trennst, lass dein Kind mal älter werden. Was sagt er dann zu ihm? Bist du dann die Böse? Weil ich war ja für ihn immer die Böse und auch für seine Familie immer die Böse. Also ich war immer die Böse, die wo halt einfach sich nicht zu benehmen weiß, die wo halt keine Erziehung hat, die wo nicht weiß, wie eine Frau überhaupt ist, obwohl ich alles gemacht habe. Also man muss sich vorstellen, ich war alleine eigentlich die ganze Zeit mit einem Kind, weil er hat nie fest bei uns gewohnt. Also er war, wenn dann nur am Wochenende mal einen Tag da oder unter der Woche. So, das heißt, wir waren eigentlich immer getrennt. Und wenn er da war, habe ich für ihn alles gemacht. Also ich habe für ihn gekocht, was er wollte. Wenn er nachts um 11 Uhr zu mir gesagt hat, ja, kannst du mir bitte Garnelen braten? Ich habe das für ihn gemacht. Also ich habe alles gemacht, was er von mir wollte, einfach nur, um perfekt zu sein. Aber es war nie genug. Also es war für ihn nie genug. Und ja, ich war irgendwie so sehr damit beschäftigt, dass ich nichts mehr gerissen habe irgendwie. Ja.
Wie kam das, dass ihr nie als Familie zusammen gewohnt habt?
Also er wollte das schon. Also man muss dazu sagen, er hat in einer anderen Stadt gearbeitet und die ist ungefähr von mir, wo ich wohne, über eine Stunde weg. Und er wollte halt immer, dass wir dorthin zusammenziehen. Und meine Situation ist aber so, dass ich, also ich wohne in einem Zweifamilienhaus mit meinen Eltern. Die haben das vor ein paar Jahren mal gekauft und haben mich dann halt eben, bevor sie das gekauft haben, gefragt, ob ich da halt mit einziehe in eben die obere Wohnung. Und ich habe halt ja gesagt, ne, und bin dann da halt mitgezogen und ich wollte das halt auch irgendwie nicht aufgeben. Vor allem wollte ich das nicht aufgeben für jemanden, wo ich weiß, es funktioniert irgendwie nicht. Also hat immer wieder gesagt, bitte lass uns doch zusammenziehen und das war auch das, wo ich immer Mitleid hatte. Ja, ich habe zwei Leben, eins dort, eins hier, aber in mir drinnen hat sich so sehr irgendwas dagegen gesträubt, das hier aufzugeben und mit ihm mitzugehen. Ich konnte gar nicht sagen, was es war. Aber ja, also er hat auch ein paar Mal Wohnungen besichtigt und Ne? Und umso ernster das wurde, umso mehr hat sich in mir alles gesträubt, weil für mich halt so das Ding war, ich will nicht mit mein Kind hier rausreißen. Also er hatte ja dann auch hier einen Kita-Platz und ich hatte meine Arbeit hier, ja. Ich möchte ihn nicht da wegreißen, auch. Ja, meine Mama hat mich immer unterstützt, wenn ich Hilfe gebraucht habe. Ja, also so, ich hatte das, ich habe das. Warum soll ich das alles jetzt aufgeben für jemanden, für den ich gar nicht gut genug bin, wo ich nicht weiß, eskaliert es morgen und ich muss da weg und sitze dann mit meinem Kind auf der Straße? Ich wollte es nicht aufgeben. Genau, und deshalb haben wir dann auch letztendlich nie zusammen gewohnt. Was auch mein Glück war, weil also man ist so stark schon mit einer Trennung beschäftigt, was auch noch, wenn du, wenn deine Existenz davon abhängt oder du gar keine Wohnung hast, ja, genau.
Ja, wie gut, dass dein Bauchgefühl dich da bewahrt hat vor diesem Schritt.
Ja.
Ihr wart dann zusammen von dem ersten Geburtstag des Kindes an 2 Jahre, hast du gesagt.
So ungefähr, ja.
Und dann kam es erneut zur Trennung.
Genau, also es waren halt wieder irgendwie so viele Sachen, die sich angestaut haben. Zum Beispiel, ja, also ich wurde in seinen Augen tatsächlich, egal was ich gemacht habe, nie eine bessere Frau. So, ich konnte machen, was ich wollte. Ich wurde nie besser, ich wurde nicht gut genug. Es waren halt immer, dass er die Sachen aus der Vergangenheit auch hochgeholt hat, weil ich mich ja da mal mit einem Bekannten getroffen habe, war ich halt oder bin ich jetzt sogar immer noch die Schlampe oder wie auch immer, ne, die Dreckige von der Straße. Und ja, keine Ahnung. Oder es war Ramadan, es war ja erst Ramadan, das war dann auch die Zeit, wo wir uns dann getrennt haben. Da war dann auch wieder so eine Situation. Ich habe abends fürs Fastenbrechen halt für ihn gekocht, 3 Gerichte, glaube ich. Und ich stand 1,5 Stunden oder so in der Küche und er sollte sich in der Zeit halt mit dem Kleinen beschäftigen und meinte dann irgendwann so zu mir, ja, stehst du jetzt 3 Stunden in der Küche, um ein bisschen Fleisch anzubraten? Und ich habe ihn angeschaut und dachte mir, was ist denn jetzt los? Und habe dann auch zu ihm gesagt, jetzt entspann dich mal, was fährst du mich jetzt so an? Also 3 Stunden für ein bisschen Fleisch, siehst du eigentlich, was ich dir da gerade koche? Ich habe ihm 3 verschiedene Gerichte gekocht. Und dann ist er aufgestanden und meinte dann zum Kleinen, ja, ich gehe jetzt, weil deine Mama bringt mich dazu. Deine Mama ist böse und ist dann gegangen und meinte zu mir, ich soll alles wieder wegschmeißen. So, und das waren halt immer solche Situationen, ja. Also es ging dann auch oft auf den Kleinen über, ja, dass er dann zu ihm so meinte, ja, deine Mama ist böse, die bringt mich dazu, so zu sein, ne? Oder das eine Mal hat er mich dann nachts aus dem Bett gezogen, weil ich hatte mit einer Freundin über WhatsApp geschrieben. Und die hatte mir über ihre Schwester und ihren Schwager was erzählt, weil ich die auch kannte. Und das hatte er halt nachts in meinem Handy gesehen. Und daraufhin ist er halt komplett ausgerastet, wie ich mich wagen kann, über einen anderen Mann zu sprechen mit meiner Freundin, und hat mich dann nachts aus dem Bett gezogen und hat mich dann halt, ja, zur Rede gestellt und hat mir Ohrfeigen gegeben und keine Ahnung. Und ich war komplett, ich wusste gar nicht mehr, wo hinten und wo vorne ist. Und dann ist auch noch mein Kind aufgewacht und hat das alles mitbekommen. Und ja, wusste auch nicht, wie ihm geschieht, ja. Der hat dann sogar in der Kita erzählt, dass die Mama vom Papa gehauen wurde und geweint hat. Und dann hat sich wieder alles, ja, summiert, und dann ist es wieder, wo ich mir so dachte, nee, ich kann das nicht mehr. Mein Kind erzählt jetzt mittlerweile schon in der Kita, dass die Mama gehauen wird. Er konnte das auch einordnen, ja. Also wenn so Situationen wie das mit dem Essen zum Beispiel war, kam er danach zu mir und hat zu mir gesagt, Mama, du nicht böse, Papa böser Mann. Also er wusste genau, wie er das einordnen soll, und Mittlerweile ist er ja auch alt genug, ja. Also er checkt es, er ist schlau, er weiß genau, was da von sich geht. Und es war dann für mich so, dass ich mir dachte, ich will nicht, dass mein Kind mal psychischen Schaden davon bekommt oder ne, erleidet. Und nee, ich muss da jetzt einfach die Reißleine ziehen und einfach durchziehen, weil ja, es ist halt einfach so schwer. Also ich war auch schon beim Psychologen, als ich mich das zweite Mal getrennt habe und habe da mit der gesprochen und die meinte auch zu mir, du weißt es eigentlich, aber dir fehlt es nur in der Umsetzung. Und ich kann das nicht beschreiben. Das ist halt irgendwie wie, als ob man abhängig ist, wie als ob man sich an diese schlechten Gefühle gewöhnt hat und einem das plötzlich fehlt und man hält irgendwie dann trotzdem an guten Sachen fest oder an seinem Wunsch und macht dann halt so viel mit oder geht immer wieder zurück. Genau, und ja. Und das letzte Ereignis, was dann war, bevor wir uns tatsächlich getrennt haben, da sind wir in so einen Freizeitpark gefahren und auf dem Rückweg hat dann schon eine Diskussion im Auto angefangen darüber, weil ich ja, also ich bin immer einmal in der Woche zu seinen Eltern gefahren. Die wohnen, wie gesagt, auch über eine Stunde von mir entfernt. Und ja, das war ihm halt auch nicht gut genug. Also ich sollte da auch jeden Tag anrufen. Und da hat es mir dann aber gereicht, weil ich dann eben zu ihm meinte, unser Sohn ist jetzt 3 Jahre alt und die waren vielleicht dreimal hier, wenn es hochkommt in 3 Jahren und ich fahre jede Woche hin und das ist dir trotzdem nicht genug. Ich soll auch noch jeden Tag dort anrufen. Aber er hat so gesehen, dass ich für alles verantwortlich bin, weil ich bin ja jünger und ich habe Respekt zu haben vor den Älteren und deshalb darf ich da auch nicht widersprechen. Eine gute Frau widerspricht nicht. Und ich habe das zu machen und da hat es mir dann gereicht. Und da hat er mich dann auch im Auto extrem beleidigt. Und danach wollte er noch, dass ich für ihn koche und hat sich ins Bett gelegt und ich sollte kochen und mich ums Kind kümmern. Und ja, da habe ich dann eben zu ihm gemeint, er soll bitte aufstehen. Und ich habe zu ihm gesagt, du kannst zu deiner Mutter gehen und dort fressen, weil es mir dann einfach gereicht hat und habe gesagt, er soll bitte aus meinem Leben jetzt gehen. Genau, und das war dann so das Letzte, was war. Und seitdem sind wir getrennt.
Wie lange ist das jetzt her, Julia?
Ich glaube, fast 2 Monate ist das jetzt her. Also noch gar nicht so lang. Genau.
Hat er sich seitdem nochmal bei dir gemeldet?
Ja, immer wieder. Ja, es sind halt so Psychospielchen, ja. Also er bringt mir das Kind und sagt dann so Sachen wie zum Beispiel, also die Situation war so, er hat mir den Kleinen gebracht und der Kleine hatte mir was über Kochutensilien erzählt von einem Laden, wo sie waren, die er halt haben wollte. Und er meinte dann, ja, ich kaufe sie dir, dann kannst du mal deiner Mama das Kochen beibringen. Oder ja, es sind halt immer wieder so Sachen. Oder erzählt mir dann, ja, der Kleine hätte was über einen Markus erzählt, wer das denn ist. Und ja, ich hätte ja 9 und ich würde Männer bei mir rein und rauslassen und keine Ahnung. Also immer wieder solche Sachen, wo ich dann halt wieder, ich bin einfach so ein Mensch, ich möchte mich immer, wenn man mir Unrecht tut, mich rechtfertigen und möchte das klarstellen, aber das funktioniert halt bei ihm nicht, weil ich komme nie zu Wort, er schreit dann so am Telefon, dass ich noch frustrierter bin, weil ich gar nicht das sagen kann, was ich sagen möchte. Oder er dreht mir einfach die Worte um oder sagt dann, ich bin psychisch krank, man könne ja mit mir nicht kommunizieren, obwohl. Also es war in der Vergangenheit immer so, wenn ich mit ihm gesprochen habe, ich wurde nur angeschrien, also ich durfte nicht ausreden und er tut aber so, als ob man das ist, also als ob man selber das ist und nicht er. So, und es ist jetzt immer noch so. Mal kann ich mit ihm normal reden, mal geht es wieder komplett nach hinten los, mal erzählt mir dann halt das Kind irgendwas, ja, der Papa hat gesagt, die Mama ist böse. Wenn ich ihn darauf anspreche, sagt er, das stimmt nicht. Ja, ist immer noch das Gleiche eigentlich, nur dass, ja, ich konnte mich schon, also ich bin schon distanzierter, klar, ne? Aber die Psychospielchen werden, glaube ich, bei ihm nie ein Ende nehmen. Ich muss damit einfach lernen, umzugehen und ja.
Wie soll es diesmal anders laufen als bei den letzten Trennungen? Wie kannst du sicher sein, dass du nicht wieder zurückgeholt wirst in die Beziehung?
Ich habe deinen Podcast zum Beispiel gehört und mache mir so irgendwie Mut, dass es, ja, keine Ahnung, ich dachte immer, ich bin das Problem und ich sehe jetzt, dass es viele solche Beziehungen gibt, ne? Und höre mir da immer was drüber an oder lese auch drüber und versuche mir wirklich zu verinnerlichen, dass ich nicht das Problem bin. Ich versuche irgendwie an meiner Selbstliebe zu arbeiten, versuche wieder dahin zu kommen, wie ich vorher einfach war, weil mich konnte vorher wirklich nichts umschmeißen und ich hatte so eine Selbstliebe und so ein Selbstbewusstsein und ich habe einfach nichts mehr davon. Also das ist wie, als ob er nur ein Haufen voller Müll hinterlassen hätte und ich muss mir das jetzt alles Stück für Stück wieder aufbauen und ich denke einfach, ich muss mir da die Zeit auch nehmen und mir auch die Zeit geben und einfach auch akzeptieren, dass es von heute auf morgen für mich nicht besser sein wird oder die Gefühle nicht besser sind. So, ich muss mich einfach damit abfinden, dass das, was ich mir wünsche, ich niemals mit ihm haben werde, dass ich einfach nach vorne schauen muss, dass es seine Zeit braucht, bis ich mich besser fühle und dass es nicht der Weg ist, wieder zurück in mein Verderben zu laufen, sondern einfach nach vorne zu schauen. Und ich muss auch akzeptieren, dass ich ihn nicht bessern kann, ihn nicht ändern kann und auch nicht ändern kann, was er zum Kleinen über mich sagt. Das Einzige, was ich machen kann, ist abzuwarten und angemessen darauf zu reagieren oder es dem Kleinen vielleicht auch mal zu sagen, wenn er alt genug ist. Aber der Ausweg ist nicht, mit ihm zu bleiben. Deshalb. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörende sich zumindest die Frage stellen, wie sicher dein Kind bei ihm ist im Umgang, wenn du nicht dabei bist. Wie fühlt sich das für dich an und willst du da noch Schritte unternehmen oder wie wird das weiterlaufen mit dem Umgang?
Also durch die ganze Beziehung mit ihm weiß ich, dass er viele Dinge sagt, wenn er sauer ist. Und tatsächlich glaube ich es nicht, aber viele sagen mir auch, ich bin einfach naiv oder blauäugig, dass ich ja, den Umgang so zulass, wie es ist. Aber ich möchte halt auch nicht für mein Kind, dass er jetzt plötzlich den Papa nicht mehr sieht, ja. Also er ist jetzt schon älter, er kennt seinen Papa, ne? Und er geht mit dem Kleinen eigentlich, wenn er ihn nicht oft sieht, gut um. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, da habe ich jetzt Angst oder so. Ich weiß, dass er gut mit ihm umgeht, zumindest dann, wenn er ihn nicht oft sieht. Weil wenn er ihn oft sieht, dann ist es halt wieder, dass er dann genervt ist und dann lässt er das am Kleinen aus und so. Wenn er einfach ihn einmal in der Woche sieht und ihn auch misst in der Zeit vorher, glaube ich, dass er das ganz gut macht, also bis jetzt zumindest, ja. Also klar, ich muss halt einfach aufpassen, ich muss meine Augen und meine Ohren offen halten, muss gut zuhören, was mir auch das Kind erzählt und ihm immer wieder ins Gewissen reden, dass er bestimmte Dinge so tut, ja, oder nicht tut. Aber ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll gerade. weil ich es irgendwie nicht so ernst nehme mehr, also das, was er sagt. Ich glaube einfach, dass er halt ein, wenn ich es jetzt mal nicht so nett ausdrücken, Laberer ist und immer viel sagt. Und letztendlich sind es aber, glaube ich, viel Angstmacherei und leere Drohungen, einfach nur um die Person dorthin zu bekommen, wo er sie haben will. Also ich sag niemals nie, ne? Also man kann nie in den Menschen reinschauen, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass er dem Kleinen irgendwas antun würde. Hoffe ich zumindest.
Also es gab dem Kind gegenüber auch keine körperliche Gewalt bisher.
Nein, 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 nein. Also es war, ja, er war manchmal auch grob von seiner Art her, ne, zu ihm, wenn er dann vor allem mal schlecht gelaunt war, weil er wieder nichts geraucht hat oder keine Ahnung, ja, dann kam es schon vor, dass er dem Kleinen gegenüber ja, mal recht forsch war vom Ton her, aber es war jetzt nie so, dass er ihn irgendwie angefasst hätte oder sowas, ne? Weil sonst wäre es für mich auch ein Cut. Also dann würde ich auch sagen, nee, du kriegst den Kleinen nicht mehr mit. Und ich weiß halt auch, das muss ich auch dazu sagen, ich glaube, ich wäre da auch radikaler, wenn ich nicht wüsste, dass mir gar kein anderer Ausweg bleibt. Weil wir waren schon mal mit dem Jugendamt, in Kontakt und wir hatten schon mal den begleiteten Umgang und von daher weiß ich, dass alles darauf hinausläuft, dass das Kind wieder einen Umgang mit dem Papa alleine hat. Also das war ja damals, als es noch recht frisch war, sage ich mal, das Ganze, ja. Da hat mir die Dame vom Jugendamt auch klar zu verstehen gegeben, dass es früher oder später darauf hinauslaufen wird, dass ich ihm das Kind mitgeben muss, ob er das gesagt hat oder nicht. So, und für mich war das immer komplett schrecklich damals, ja, vor 2 Jahren noch, wo ich mir so dachte, oh Gott, jetzt muss ich dem das Kind mitgeben und so. Das war am Anfang ganz schlimm für mich. Mittlerweile weiß ich halt auch einfach, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss ihm wohl oder übel das Kind mitgeben, außer es wären jetzt Sachen, wo halt wirklich das Kindeswohl gefährdet ist, die ich mir dann aufschreibe und dann sage, okay, das Kindeswohl ist gefährdet, ich gebe ihn dir nicht mehr mit, aber das war bis jetzt nicht. Und es ist leider halt in unserem System so, dass erst was passieren muss, bevor man bestimmte Dinge nicht mehr macht oder machen darf, ja. Ich weiß, wenn ich jetzt sagen würde, du kriegst den Kleinen nicht mehr mit, dass ich am Ende diejenige bin, die Ärger bekommt oder ne, wo er dann sagt, die entzieht mir das Kind oder die sind ja auch immer seine Worte gewesen. Ich will mich an ihm rächen übers Kind, wenn ich dann gesagt habe, ja, ich möchte das einfach nicht, dass du das machst, ja, oder wenn du sowas zum Kleinen sagst, ist es so und so und das macht was mit ihm, bitte mach es nicht. Ja, jetzt holst du wieder den Kleinen mit rein. Ja. Muss ich halt in bestimmten Sachen. Ja, er verbindet uns halt. Das ist meine Pflicht als Mutter, auf mein Kind aufzupassen, dass ihm auch seelisch nichts passiert. Aber wie gesagt, ich weiß, dass ich ihm den kleinen Wohl oder Übel mitgeben muss, solange nichts passiert.
Aber du bist da zumindest sehr nah dran, wie es deinem Kind geht und schaust, dass da nichts Schlimmeres passiert. Ich hoffe und bete, dass deine Worte wahr sind und dass es genauso auch läuft, wie du sagst, dass da
Das hoffe ich
nichts
auch,
passieren
ja.
wird. Auch der seelische Schaden bei Kindern ist natürlich häufig sehr, sehr groß,
Das stimmt, ja.
auch wenn man das von außen manchmal gar nicht so sieht. Julia, gibt es denn noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was du gerne noch loswerden möchtest?
Nein, ich denke nicht. Also ich hab jetzt so viel gesprochen. Ich weiß gar nicht, bestimmt gibt es Sachen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, aber ich glaube, so konnte man sich schon ein ganz gutes Bild von der Situation oder auch von ihm machen, hoffe ich zumindest. Und ja.
Ja, super. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deine Bereitschaft, deine Geschichte hier im Podcast zu teilen. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Was wir gerade gehört haben, ist die Geschichte von Julia. Eine Geschichte, die in vielerlei Hinsicht schwer auszuhalten ist. Und doch ist es so wichtig, dass wir genau hinschauen, dass wir nicht wegsehen, sondern benennen, was ist. Ich möchte mit einem Punkt beginnen, der mir in Julias Erzählung, wie ihr auch sicherlich im Laufe der Folge schon gehört habt, besonders unter die Haut gegangen ist. Und vermutlich auch vielen von euch. Die Todesdrohungen. Gegen sie und gegen ihr ungeborenes Kind. Und ich möchte hier ganz klar sagen, es gibt keine Entschuldigung, keine Erklärung, keine Grauzone. Wer einer schwangeren Frau sagt, ich bringe dich um, ich bringe das Kind um, begeht eine schwere Form von Gewalt. Diese Drohungen, sie sind nicht nur Worte, sie sind Terror, psychische Gewalt, Missbrauch. Sie zerstören Vertrauen, Sicherheit und hinterlassen tiefgreifende Spuren in der Psyche der Betroffenen. Wenn du Ähnliches erlebt hast, du bist nicht überempfindlich, du übertreibst nicht. Du hast das Recht, dich zu schützen und diese Drohungen ernst zu nehmen. Ein zweiter Punkt, den ich heute herausgreifen möchte, ist die soziale Isolation und wie subtil sie manchmal beginnt. Julia beschreibt diesen Prozess als schleichend. Sie hat es selbst in dem Moment nicht bemerkt. Erst im Rückblick wird ihr klar, was eigentlich passiert ist. Ihr Partner redet ihre Freundinnen schlecht. Nicht offen feindselig, sondern in einer Art, die Zweifel sät. Die hat keine guten Absichten für dich. Ich hab's dir doch gesagt, das ist keine gute Freundin, so benimmt sich keine Frau. Diese Sätze immer wieder führen dazu, dass Julia beginnt, an ihren Beziehungen zu anderen zu zweifeln. Und irgendwann übernimmt sie auch seine Sichtweise. So nach dem Motto, wenn man eine Familie hat, dann hat man nur noch seine Familie. Und sie nimmt das an. Nicht, weil sie es wollte, sondern weil es sich irgendwann richtig anfühlte, weil es das Einzige war, was übrig blieb. Und genau das ist das Gefährliche. Isolation entsteht oft nicht durch Zwang, sondern durch gezielte Einflussnahme. Betroffene verlieren nicht nur ihre Freundschaften, sie verlieren auch den Außenblick auf sich selbst. Sie übernehmen Meinungen, die gar nicht ihre eigenen sind. Ein Partner, der seine Partnerin gezielt von ihrem sozialen Umfeld isoliert, verfolgt damit meist ein klares Ziel: Kontrolle. Indem er Freundschaften schlecht redet, Zweifel sät oder den Eindruck vermittelt, dass sie solche Freunde nicht braucht, reduziert er nach und nach den Einfluss anderer Menschen auf ihre Wahrnehmung und Entscheidungen. Ohne vertraute Bezugspersonen fehlt der Partnerin das Korrektiv von außen. Sie hat dann niemanden mehr, der ihre Wahrnehmung bestätigt, ihr Rückhalt gibt oder kritisch nachfragt. Und so wird sie emotional und oft auch praktisch zunehmend abhängig vom Partner. Diese Abhängigkeit erleichtert es ihm, Macht auszuüben, sein Verhalten zu rechtfertigen und Kritik im Keim zu ersticken. Isolation ist daher keine Nebensache, sondern eine zentrale Taktik in vielen toxischen Beziehungen. Sie ist leise, schleichend und sie ist zerstörerisch. Neben der sozialen Isolation zeigt sich Kontrolle in Julias Geschichte auch auf andere, zum Teil noch drastischere Weise. Ihr Partner verschafft sich Zugriff auf ihre digitalen Geräte. Er ortet sie heimlich über ihre Apple-ID und er liest ihre Nachrichten mit. Das ist nicht nur ein massiver Vertrauensbruch, sondern eine klare Grenzüberschreitung. Und ein gezielter Versuch, ihr Leben zu überwachen und jede Form von Unabhängigkeit zu unterbinden. Kontrolle bedeutet in toxischen Beziehungen nicht nur, ich bestimme, mit wem du Kontakt hast, sondern oft auch, ich weiß immer, wo du bist, was du tust und mit wem du schreibst. Diese Form der digitalen Überwachung ist ein klares Warnsignal. Sie dient nicht dem Schutz, sondern der Machtausübung. Doch warum blieb Julia so lange? Warum kehrte sie mehrmals zurück, obwohl sie doch wusste, was passieren würde oder passieren kann? Diese Frage beschäftigt viele Außenstehende und oft auch die Betroffenen selbst. Und die Antwort ist komplex und sie hat nichts mit Schwäche zu tun. In Julias Fall sehen wir mehrere typische Dynamiken, die zu einer emotionalen Abhängigkeit führen können. Das eine ist der Beginn der Beziehung. Das war wie ein Rausch. Julia fühlte sich endlich gesehen und endlich gehalten. Diese idealisierte Anfangszeit wird später dann zur Hoffnung, dass es doch wieder so schön sein könnte. Dann gab er ihr auch das Gefühl von Sicherheit und er riss ihr diese Sicherheit immer wieder weg. Diese emotionale Achterbahnfahrt führt zu einem Traumabonding, einer Bindung, die sich paradoxerweise durch Gewalt noch weiter verstärkt. Und sie hoffte, durch ihr Verhalten etwas beeinflussen zu können. Wenn ich mich nur mehr anstrenge, wenn ich es besser mache, dann wird er mich doch wieder lieben. Diese Gedanken geben scheinbar Kontrolle zurück, doch in Wahrheit zementieren sie die Ohnmacht. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, Julia wollte eine Familie. Sie spricht selbst davon, sie wollte, dass ihr Kind mit beiden Elternteilen aufwächst. Sie wollte nicht versagen. Dieser Wunsch ist tief und nachvollziehbar. Doch wenn ein Partner gefährlich ist, muss der Schutz von Mutter und Kind an erster Stelle stehen. Und Julia hat das am Ende erkannt. Sie hat entschieden, diese Beziehung zu beenden, auch wenn das mit Verlust, Schmerz und Angst verbunden war. Wenn du selbst in einer ähnlichen Situation bist, dann hör mir bitte gut zu. Du bist nicht schuld. Nicht an den Drohungen, nicht am Verhalten. Und du bist nicht abhängig, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Du bist handlungsfähig. Du darfst gehen. Du darfst dir Hilfe holen. Und du darfst dir eine Zukunft wünschen, in der du frei und sicher bist. Beginne am besten heute. Wenn du das Bedürfnis hast, mit jemandem zu sprechen, dann schreib mir gerne. Oder buche dir am besten noch heute deine kostenfreie professionelle Ersteinschätzung unter dem Link, den ich in den Shownotes hinterlege. Ich nehme mir eine halbe Stunde Zeit für dich und für dein Anliegen. Kostenfrei und unverbindlich. Versprochen. Und wenn du Julias Geschichte wichtig fandst, dann teile diese Folge bitte mit anderen, denn es gibt noch so viele, die glauben, sie seien allein. Doch das sind sie nicht. Du bist nicht allein. Bitte supporte diesen Podcast mit einem Abo und gerne auch einer Bewertung. Ich sehe nämlich, wie viele HörerInnen jede Folge inzwischen hat und ich freue mich riesig darüber. Doch ich sehe auch, dass nur ein Bruchteil von euch den Podcast abonniert hat. Also bitte aktivier jetzt die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich danke euch allen von Herzen und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, herzliche Grüße, eure Jennifer.